Apfelessig war einer der Hauptgründe für mein Glow-up. Apfelessig ist gut gegen einen Blähbauch, ist gut für eure Darmgesundheit. Das heißt, eure Verdauung wird angeregt, es fällt euch einfacher abzunehmen. Ihr kriegt bessere Haut und bessere Laune.
Ich komme einfach nicht drauf klar, wie viele Leute nicht verstehen wollen, dass der einfachste erste Schritt, um Fett zu verlieren, einfach ist, sein Frühstück durch einen Proteinshake auszutauschen.
Wenn euer Darm krank ist, werdet ihr trotz Kaloriendefizit und trotz Sport nicht abnehmen. Ich kann euch zwei Produkte empfehlen, die einfach mein Darmproblem komplett gelöst haben. Und zwar Prä- und Probiotika.
Wie ich innerhalb kürzester Zeit ein Fett das Glow bekommen habe.
Klingt bekannt? Solche Videos tauchen auf TikTok gerade überall auf und sie haben Millionen Aufrufe. Und das Verrückte? Viele NutzerInnen vertrauen komplett auf diese Tipps, obwohl sie oft keine wissenschaftliche Grundlagen haben. Was es genau mit solchen viralen Ernährungstrends auf sich hat, warum sie oft so erfolgreich sind und welche Auswirkungen sie auf unser Essverhalten haben, das möchte ich, Marlene Lang, in dieser heutigen Fußnotenfolge herausfinden.
Fußnoten. Der politische Nachrichtenpodcast von N94.5, was diese Woche zu kurz kam.
Früher kamen Ernährungsempfehlungen von WissenschaftlerInnen, ÄrztInnen oder staatlichen Gesundheitsorganisationen. Heute beeinflusst auch TikTok, Instagram und Co. mit, was wir essen. Und das oft mit fragwürdigen Tipps. Das Spannende, 62% der TikTok-NutzerInnen halten die Plattform laut einer Studie im Auftrag des SWR von 2022 für vertrauenswürdig, auch wenn es um Ernährung geht. Doch viele der viralen Trends haben keine wissenschaftliche Grundlage und trotzdem beeinflussen sie, was Menschen essen und wie sie über ihren Körper denken. Aber warum sind wir so anfällig für schnelle Ernährungshypes? Warum wirken selbsternannte ExpertInnen oft glaubwürdiger als seriöse Fachleute? Und was macht das mit unserem Essverhalten? Das habe ich Eva-Maria Endres gefragt. Sie ist Ernährungswissenschaftlerin und Expertin für Ernährungskommunikation und beschäftigt sich genau mit dieser Frage. Schön, dass Sie da sind, Frau Endres.
Ja, ich freue mich auch sehr über die Einladung. Hallo.
Frau Endres, Sie sind ja im Bereich Public Health Nutrition tätig. Können Sie kurz erklären, was genau das bedeutet und womit Sie sich so beschäftigen in Ihrer Arbeit?
Also ich bin Ernährungswissenschaftlerin und habe im Bachelor Ökotrophologie studiert und im Master Public Health Nutrition. Der Bachelor Ökotrophologie fokussiert sich hauptsächlich auf das Individuum. Also er stellt sozusagen die Frage, wie kann ich als Person oder wie kann die Einzelperson ihr Ernährungsverhalten so verändern oder wie muss sie sich ernähren, wie könnte sie sich ernähren, um möglichst gesund zu sein. Und der Masterstudiengang Public Health Nutrition fokussiert nicht auf die Individuen, sondern auf die gesellschaftlichen Verhältnisse, in denen wir leben. Also er stellt sozusagen die Frage, wie können wir gesellschaftliche Rahmenbedingungen schaffen, damit es dann den Individuen, ohne es zu merken, sich leichter fällt, sich gesund zu ernähren oder gesund zu verhalten.
Ein großer Teil Ihrer Forschung beschäftigt sich ja auch mit Ernährungskommunikation, insbesondere in den sozialen Medien. Wie haben sich denn Ernährungsinformationen auf Social Media in den letzten Jahren verändert?
Ja, also mittlerweile beschäftige ich mich fast seit, ich glaube, 13 oder 14 Jahren mit dem Thema. Und als ich damit angefangen habe, steckten soziale Medien noch so ein bisschen in den Kinderschuhen. Und ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, dass ich damals sehr euphorisch war, als ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt habe. Also ich habe mich damals für eine Ernährungsbewegung stark gemacht, für das sogenannte Slow Food Youth Movement, habe das in Deutschland mit aufgebaut und damals war ich noch Studentin und es war für uns, waren soziale Medien einfach das Mittel, um irgendwie Aufmerksamkeit zu bekommen, um Gehör zu finden. Wir hatten einfach das Gefühl, wir haben hier endlich ein demokratisches Medium, mit dem alle Menschen sich irgendwie an Prozessen beteiligen können. Und damals habe ich eben auch festgestellt in meiner wissenschaftlichen Arbeit, dass sich die Ernährungskommunikation insofern verändert, dass eben der Alltag von Menschen viel stärker gehört wird. Also es ist weniger von der wissenschaftlichen Obrigkeit aus, was da kommuniziert wird, sondern da kommunizieren Laien, die erzählen, wie es ihnen geht, aus ihrem alltäglichen Leben. Und das hatte erstmal was total Befreiendes. Und dann hat sich das natürlich sehr schnell verändert und wir haben dann auch relativ schnell bemerkt, dass es auch viele Nachteile mit sich bringt. Also diese Demokratisierung des Wissens, dass eben jeder Wissen verbreiten darf, hat eben auch dazu geführt, dass der Fake News-Anteil in der Gesundheitskommunikation extrem hoch geworden ist heutzutage. Ja, dass nicht nur Falschinformationen, sondern auch so Halbwahrheiten, falsche Versprechungen verbreitet werden. Ja, auch das Thema, inwiefern Werbung gemacht wird, Werbung für Produkte, die für die Verbraucherinnen und Verbraucher nicht immer leicht von anderen Inhalten zu unterscheiden ist und so weiter. Also ja, das hat sich schon sehr stark verändert, sagen wir mal, von so einer politisch motivierten Alltagskommunikation hin zu, ja, Gesundheitswissen, was eben auch schwierig sein kann. Aber gleichzeitig muss man dazu sagen, das haben wir auch während der Corona-Pandemie gemerkt, dass soziale Medien eine unglaublich große Wissensdatenbank sind für Lebensmittel- und Kochkompetenz. Und insgesamt haben soziale Medien einfach dafür gesorgt, dass das Thema Essen und Ernährung und Kochen viel stärker in den Fokus gerückt ist, auch bei den traditionellen Medien. Also das ist einfach ein total gehyptes Thema und die Leute setzen sich viel intensiver damit auseinander, wie sie sich ernähren und was sie essen, als noch vor 10 Jahren.
Wir erleben ja, dass immer wieder neue Ernährungstrends viral gehen. Also gefühlt jedes Mal, wenn man TikTok oder Instagram öffnet, gibt es einen neuen Hit, dem alle zu folgen scheinen. Ganz allgemein, was würden Sie sagen, woher kommt diese Faszination für solche Trends?
Also es kommt ein bisschen auf den Trend drauf an. Also wir haben ja ganz, ganz unterschiedliche Ernährungstrends, die in sozialen Medien immer wieder aufpoppen. Und teilweise sind es Trends, die einfach lustig sind und Spaß machen, wie zum Beispiel Bubble Tea. Weiß nicht, ob sich da noch jemand dran erinnern kann, aber solche Trends gibt es immer wieder mal, dass so spezifische Lebensmittel oder eben jetzt die Dubai-Schokolade plötzlich total gehypt werden. Ne? Und auch die Dubai-Schokolade wurde ja von einer Influencerin erfunden. Also es ist ein totaler Social-Media-Trend. Das sind halt Sachen, die einfach lecker sind, Spaß machen, irgendwie an gewohnte Sachen anknüpfen, die wir schon kennen, aber so einen leichten, innovativen Twist haben. Und ja, das spricht einfach unser Genussempfinden an, das finden wir lustig. Und dann gibt's natürlich Trends, gerade so im Gesundheits- und Fitnessbereich, die natürlich mit Versprechungen einhergehen. Ja, und wir haben es da eigentlich wie mit so einem, ja, man könnte sagen, wie so ein toxisches Dreieck zu tun. Einmal die Influencerin oder der Influencer, der eben durch seine Sachen, die er auf sozialen Medien postet, ein Lebensgefühl von Glückseligkeit repräsentiert. Ja, also da haben wir zum Beispiel eine Fitness-Influencerin, die wohnt in einer tollen Villa, macht tolle Urlaube, hat eine super glückliche Beziehung, ist total reich und sieht toll aus und hat ja super schöne Haare und was auch immer. Und dann fragen wir uns natürlich, also das erweckt in uns einfach so ein Bedürfnis, ja, dass wir das auch haben wollen und dass wir auch so sein möchten. Und dann fragen wir uns natürlich, wie geht das? Und dann sagt die Influencerin, das könnt ihr auch erreichen, indem ihr mein Fitnessprogramm befolgt und indem ihr 1500 Kalorien zu euch nehmt und indem ihr kein Gluten mehr esst und so weiter und so fort. Und dann probieren das viele Menschen aus und merken dann aber meistens relativ schnell, dass es so nicht funktioniert, ja, weil das meistens sehr realitätsferne, restriktive Ernährungsregeln sind, die im normalen Alltag nicht umzusetzen sind, wenn man einen Job und Kinder und so weiter hat. Und die dritte Komponente, die dann hinzukommt, ist eben, dass die Influencerin dann sagt, ah, du schaffst es nicht, dann habe ich ein bestimmtes Produkt, dann kannst du hier mein Proteinpulver kaufen oder meine Riegel, damit wird es dir bestimmt leichter fallen. Und dann kaufen die Leute das, weil sie merken, ich kriege das alleine nicht hin, sondern brauche die Produkte oder die Fitnessvideos. Und das ist eben so ein Mechanismus, der in den sozialen Medien entsteht. Das ist natürlich nichts Neues. Das kennen wir auch schon aus dem Marketing. Ja, also jedes Marketing funktioniert so, dass Wünsche erweckt werden und wir dann Produkte kaufen wollen. Das Problematische bei sozialen Medien ist, dass wir halt zu den Influencern so eine ganz persönliche Bindung aufbauen. Also da entsteht ein Vertrauensverhältnis. Wir vertrauen denen, wir glauben denen, sogar manchmal noch stärker als unsere besten Freunden oder unseren Eltern. Und Das ist natürlich schwierig, ja, weil dann können wir das oft nicht so genau unterscheiden. Ist das jetzt Werbung? Spricht die Wahrheit? Wenn ich jetzt so ein What I Eat in a Day Video sehe, ist es wirklich das, was sie jeden Tag isst, oder ist es einfach gespielt?
Ja, das ist ein sehr spannender Aspekt, dass diese Gesundheitsinhalte ja oft gar nicht von ExpertInnen verbreitet werden. Also gibt's ja durchaus auch. Aber vieles kommt ja tatsächlich eben von InfluencerInnen, die einfach von ihren persönlichen Erfahrungen auch teilen. Diese Trends versprechen ja auch sehr schnelle Erfolge, also ob es jetzt um Gewichtsverlust oder bessere Haut oder mehr Energie geht. Warum fällt es uns so schwer, skeptisch zu bleiben, wenn etwas zu gut klingt, um wahr zu sein? Gibt es hier vielleicht psychologische Mechanismen, die eine Rolle spielen?
Ja, also zum einen, also ist es schon ein wichtiger Faktor, dass die Menschen sagen, sie haben das selbst erlebt. Ja, und das ist, obwohl es natürlich, wenn man es objektiv betrachtet, ist es ein Einzelfall, der überhaupt nicht vergleichbar ist mit wissenschaftlichen Studien, die an Tausenden von Menschen durchgeführt werden. Ja, also das hat nichts mit irgendeiner Evidenz zu tun, dass das wirklich funktioniert oder nicht. Und gleichzeitig also möchte unser Gehirn das natürlich glauben. Also unser Gehirn sieht es sozusagen wie als einen überzeugenderen Beweis, wenn wir einen Menschen vor uns haben, wo das wirklich funktioniert hat, als wenn ich als Ernährungswissenschaftlerin ein Video hochladen würde, wo ich sage, naja, wir haben hier die Studie, die wurde an so und so viele Menschen durchgeführt, dann haben wir die Studie und letzten Endes sind so ein bisschen schwierig, widersprüchliche Erkenntnisse und so eindeutig kann man es auch nicht genau sagen. Ja, weil Ernährung ist einfach wahnsinnig komplex. Es ist auch wahnsinnig individuell, was die richtige Ernährung ist. Und viele Menschen haben einfach so einen gewissen Struggle mit ihrer Ernährungsweise, was auch immer das jetzt, ob das jetzt eine Lebensmittelintoleranz ist oder regelmäßige Bauchschmerzen, wo man gar nicht weiß, woher das kommt, oder Gewichtsabnahme, Gewichtszunahme und so weiter. Wir alle wünschen uns natürlich dann einfache Lösungen und die werden uns dann eben in den sozialen Medien präsentiert. Und auch wenn wir, also wenn unser logisch denkendes, unsere logisch denkende kognitive Seite uns natürlich sagt, na ja, klingt irgendwie schon ein bisschen zu gut, um wahr zu sein, ist unser Essverhalten aber hauptsächlich emotional gesteuert. Also ja, wenn man es irgendwie quantifizieren wollen würde, dann Ernährungspsychologen sagen oft so, zu 80% oder 90% ist unser Essverhalten emotional gesteuert. Ja, also wenn wir darüber nachdenken, was wir tun sollen und wie wir unsere Lebensmittel auswählen, dann denken wir in den wenigsten Fällen kognitiv logisch, sondern wir denken emotional und unbewusst über Routinen und so weiter. Und das ist eben diese Sache, dass Influencer unsere emotionale Seite ansprechen, indem sie erst eine tiefe Verbindung zu uns aufbauen, sich so verhalten, als wären sie unsere Freunde. Und wir auch das Gefühl haben, wir kennen diese Leute, weil wir begleiten die jeden Tag, ja, gucken, was haben die gefrühstückt und wie verbringen die ihren Urlaub und so weiter. Und ja, dadurch entsteht eben diese emotionale Bindung, die letzten Endes halt so ausschlaggebend ist für unser Essverhalten und für unsere Entscheidungen.
Diese Vertrautheit oder diese emotionale Bindung führt ja dazu, dass wirklich viele Menschen diese Trends auch wirklich ausprobieren und nicht nur auf Social Media konsumieren und sagen, ah, das gibt's, das kann man machen, sondern es wird ja tatsächlich auch vielfach umgesetzt. Welche Auswirkungen haben Ernährungs-Challenges oder Ernährungstrends denn tatsächlich auf unser Essverhalten? Können Sie dazu was sagen? Beobachten Sie, dass Menschen durch Social Media ungesündere Essgewohnheiten entwickeln?
Ja, also so leicht lässt sich das natürlich nicht untersuchen, weil letzten Endes gibt es wahnsinnig viele Einflussfaktoren, warum wir uns wie ernähren. Es gibt auch relativ wenig Studien, die zum Beispiel so spezifische Trends in sozialen Medien untersucht haben und dann Leute befragt haben, wie viele von den Menschen das tatsächlich umgesetzt haben. Dazu gibt es kaum oder gar keine Studien, habe ich zumindest bisher nicht gesehen. Aber es gibt natürlich schon Studien, die so Gesamtauswirkungen beobachten. Ja? Und was auf jeden Fall bezeichnend war, was jetzt das Gesundheitsverhalten anging, war während der Corona-Pandemie, da haben wir die Auswirkungen hautnah erlebt. Ja, was, also welchen krass schlechten Einfluss soziale Medien auf unser Gesundheitsverhalten haben können. Und die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, hat sogar vor einer Infodemic gesprochen, also einer zweiten Pandemie, die durch Falschinformationen ausgelöst wurde, und hat ihre Mitgliedstaaten aufgerufen, dagegen aktiv vorzugehen. Was außerdem sehr gut untersucht ist, also insgesamt steckt die Forschung zum Thema Essverhalten und soziale Medien noch in den Kinderschuhen, muss man sagen. Also es ist in den letzten Jahren sehr stark gestiegen, aber die Studien sind meistens, also Langzeituntersuchungen gibt es relativ wenige. Wo wir aber eine ganz gute wissenschaftliche Evidenz haben, ist der Zusammenhang zwischen sozialen Medien und dem Risiko, eine Essstörung zu entwickeln. Also die Verinnerlichung von Schlankheitsidealen, niedriges Selbstwertgefühl, negatives Körperbewusstsein und so weiter. Und da sagt die Studienlage, also erkennt die Studienlage wirklich einen eindeutigen Zusammenhang, ne? Also eine Korrelation. Das bedeutet jetzt nicht, dass jeder Mensch, der viel Zeit auf sozialen Medien verbringt, automatisch eine Essstörung entwickelt. Aber das Risiko dafür steigt, je mehr Zeit wir auf sozialen Medien verbringen. Und es hängt einfach auch sehr stark von den konsumierten Inhalten ab. Ja, also wir können positive Sachen konsumieren und negative. Und dann gibt's natürlich auch weitere Einflussfaktoren wie unsere soziale Umwelt, unser Freundeskreis und so weiter, ja, die protektiv wirken können. Also das heißt, wir können uns dann den ganzen Tag diese Trends angucken und Bilder von schlanken, hübschen Frauen und trotzdem kein negatives Gefühl entwickeln. Aber bei vielen Leuten ist es eben nicht so. Und das sehen wir auch tatsächlich an den Zahlen. Also die Prävalenz von Essstörungen, insbesondere bei jungen Mädchen, so im Alter zwischen 15 und 18 Jahren, ist in den letzten Jahren wirklich extrem angestiegen.
Das ist ja die eine Komponente, die psychischen Folgen von Ernährungstrends auf Social Media. Gibt es auch physische Folgen? Wenn wir zum Beispiel nochmal auf das eingangs beschriebene Beispiel eingehen mit dem Apfelessig auf leeren Magen, was ja durchaus ein Trend auf Social Media geworden ist, eben mit dem Versprechen, dass es die Verdauung verbessert, den Stoffwechsel ankurbelt und vielleicht sogar beim Abnehmen hilft. Was sagen Sie denn aus wissenschaftlicher Sicht dazu? Gibt es gesundheitliche Risiken, wenn man Apfelessig zum Beispiel auf diese Weise regelmäßig konsumiert?
Das hängt natürlich auch stark davon ab, wie gut man das verträgt. Ne? Aber jetzt zum Beispiel Personen, die sowieso eine höhere Magensäurewerte haben, die könnten darauf definitiv empfindlich reagieren, was sich dann in Magenkrämpfen äußert und Bauchschmerzen. Das haben wir zum Beispiel auch bei anderen Dingen wie frisch gepresster Selleriesaft oder solche Sachen. Also ich habe schon mit Menschen Kontakt gehabt, die mir dann erzählt haben, sie trinken jetzt jeden Tag einen halben Liter frisch gepressten Selleriesaft, weil der ja so wahnsinnig gesund sein soll, und sie haben danach immer wahnsinnige Bauchschmerzen und Magenkrämpfe und kriegen auch Durchfall davon, aber der ist ja so wahnsinnig gesund, also muss es ja trotzdem gut sein. Und das ist natürlich total verrückt, wenn man sich das überlegt, ja, weil dein Körper sendet dir ganz eindeutige Signale, dass es nicht gut ist und dass er das nicht mag. Und trotzdem denkst du aber, du müsstest das tun, weil dir irgendjemand gesagt hat, das wäre so wahnsinnig gesund. Ja, also das ist einfach das Beste, auf als erstes immer auf seine körperlichen Signale zu hören und einfach zu schauen, kriege ich davon Durchfall, kriege ich davon Magenkrämpfe, vertrage ich deswegen andere Lebensmittel nicht mehr so gut. Wenn ich das esse, habe ich dann irgendwie eine Stunde später oder eine halbe Stunde später eine Heißhungerattacke. Habe ich das Gefühl, dass mir irgendwas fehlt, dass ich auf irgendwas extrem verzichten muss. Ja, also das sind so eindeutige Signale, wo man einfach feststellen kann, da stimmt irgendwas nicht. Natürlich gibt's auch ja andere Sachen, die durchaus problematisch zu sehen sind, wie zum Beispiel diese Ersatzprodukte. Also da gibt's ja extrem viel Werbung in dem Bereich, auch ja Startups oder größere Firmen, die da Proteinpulver herstellen, andere Pulvernahrung, die einfach keine gesunde Ernährungsweise mit richtigen Lebensmitteln ausmacht, sondern die Menschen haben dann einfach das Gefühl, okay, wenn ich meine Mahlzeiten durch diese Pulver ersetze, dann ist es am Ende des Tages gesünder für mich. Und das ist natürlich schwierig, weil da vielleicht objektiv betrachtet ein Großteil der Nährwerte abgedeckt werden. Also gerade was so die Makronährstoffe angeht, wie Kohlenhydrate, Proteine, Fette. Okay, dann sind vielleicht noch ein paar Vitamine zugesetzt, aber ich nehme halt keine sekundäre Pflanzenstoffe zu mir, ich nehme wenig Ballaststoffe zu mir, auch das Kauen entfällt, was ein extrem wichtiger Prozess ist bei der Verdauung, weil dadurch die Enzymproduktion angeregt wird, die Speichelproduktion angeregt wird. Genau, und der Darm muss natürlich auch nicht die Arbeit leisten, die er leistet, wenn er ein normales Lebensmittel verdaut. Ja, das heißt, wenn ich die langfristig nur diese Pulvernahrung konsumiere, dann kann das einfach auch meine Darmgesundheit langfristig extrem beeinträchtigen.
Sie haben ja jetzt sozusagen schon das Problem angesprochen, dass InfluencerInnen, die quasi oder auch ÄrztInnen auch auf Social Media ja Tipps aussprechen, ohne davor aber eigentlich eine Untersuchung der jeweiligen Person ja vorgenommen zu haben. Ja, einfach viele dieser Trends sind ja nicht auf die jeweiligen Bedürfnisse der Menschen angepasst. Und es kann ja durchaus auch, wenn vielleicht nicht super gesundheitsgefährdend, kann es ja auf jeden Fall negative Einflüsse haben, die Sie ja gerade auch angesprochen haben. Da geht es jetzt ja auch schon zum nächsten Punkt über, und zwar die Rolle von Social-Media-Plattformen. Viele dieser Trends bleiben ja oder sind ja unreguliert und es gibt nicht wirklich jemand, der sagt, das stimmt, das könnte nicht stimmen, passt auf, vielleicht passt es gar nicht zu euch. Welche Verantwortung tragen Social-Media-Plattformen denn?
Also zunächst mal, ich sehe da eine sehr große Verantwortung bei den Plattformbetreibern. Ich meine, ich muss das einfach nochmal so deutlich sagen. Diese Unternehmen verdienen unfassbar viel Geld mit den Informationen, die dort verbreitet werden und übernehmen so gut wie gar keine Verantwortung. Es ist, also ich finde es tatsächlich unfassbar, muss ich wirklich mal so sagen, dass es in den letzten Jahren so gelaufen ist, auch so aus dem Ruder gelaufen ist. Ich meine, gesunde Ernährung ist eine Sache, aber wir reden da auch von politischen Verhältnissen, die sich extrem zum Negativen verändert haben durch Social-Media-Plattformen. Und es wird dafür null Verantwortung übernommen. Also das ist ja nicht so, dass die das umsonst machen, ja, dass das ein ehrenamtlicher gemeinnütziger Dienst ist, den sie da an der Gesellschaft leisten, sondern die verdienen Milliarden, ja, das sind mittlerweile die größten, gehören zu den größten Tech-Unternehmen oder größten Unternehmen überhaupt weltweit. Also es ist total krass und ich hatte lange Zeit die Hoffnung, dass sich das in den nächsten Jahren noch stärker regulieren wird. Wenn wir so ein bisschen in die Geschichte der Medien oder die Geschichte der Kommunikation gucken, dann war das oft so, dass wenn neue Medien in die Gesellschaft gekommen sind, dass die erstmal disruptiv gewirkt haben, also dass sie erstmal für Chaos ein bisschen gesorgt haben. Na, zum Beispiel, als der Buchdruck erfunden wurde, sind wegen dieser Technologie die Hexenverbrennungen enorm angestiegen in den nächsten Jahrzehnten. Ja, weil eben Falschinformationen zum Thema Hexen, wie man sie erkennt, wie man sie verfolgt, durch den Buchdruck in ganz Europa verbreitet werden konnten. Und ähnlich war das bei jeder anderen Technologie auch. Also es hat erstmal für Störungen gesorgt, auch als die Zeitungen erfunden wurden und so weiter. Auch da haben sich viele Fake News verbreitet. Und dann hat man eben gesellschaftliche Regulierungsmechanismen entwickelt, die dafür gesorgt haben, dass diese Medien sich ja einfach gut für die Gesellschaft sind langfristig. Und so haben wir zum Beispiel heute den Pressekodex, der ja relativ stark reguliert, wie journalistische Inhalte produziert werden und so weiter. Bei den sozialen Medien hatte ich immer so ein bisschen die Hoffnung, okay, wir stecken da noch so in den Kinderschuhen, das wird sich noch regulieren in den nächsten Jahren. Allerdings haben wir natürlich hier die Schwierigkeit, dass es einmal global ist, also während eine Zeitung zum Beispiel oder auch ein Buchdruck, ein Verlag, natürlich national lokalisiert ist, sind diese Unternehmen international. Da haben wir gesetzlich nicht so die Handhabbarkeit, nicht so den Hebel, wo man ansetzen kann. Dann ist die technologische Entwicklung extrem schnell. Und gleichzeitig haben wir jetzt natürlich, was das angeht, extrem ungünstige politische Entwicklungen. Ja, also ist natürlich ein ganz konkretes Beispiel, dass einmal der Tech-Milliardär Elon Musk Twitter gekauft hat, was sich extrem negativ auf das Thema Falschinformationen ausgewirkt hat. Dann haben wir jetzt die Entwicklung, dass Mark Zuckerberg hinterherzieht und wegen der Präsidentschaft von Donald Trump auch angekündigt hat, falsche Informationen nicht mehr zu regulieren auf seinen Plattformen Instagram und Facebook. Und das sind natürlich krasse Entwicklungen, die machen mir Angst und ich sehe das extrem schwierig und negativ. Ne? Die einzige Handhabe, die wir dann haben, und da sehe ich eben die politischen Regierungen auf europäischer Ebene viel stärker in der Verantwortung, ist es eben länderspezifisch zu regulieren. Und das können wir auch. Ja, genauso die Anbieter von TikTok, das sind chinesische Betreiber, die werden relativ wenig Interesse daran haben, demokratische Informationsprozesse in Europa aufrechtzuerhalten, sondern haben da vielleicht auch eher gegensätzliche Interessen, die da dahinter stecken. Wir könnten diese Plattformen verbieten, wir könnten sie sehr stark regulieren. Wir können es so machen, wie in Australien jetzt eingeführt werden soll, dass Social Media grundsätzlich mit einer Altersbeschränkung ab 16 Jahren erst genutzt werden darf. Und das muss dann von den Plattformbetreibern umgesetzt werden. Wir haben jetzt aktuell beispielsweise einen gerichtlichen Prozess laufen, der von der grünen Politikerin Renate Künast angeregt wurde. Sie hat dagegen geklagt, dass ein falsches Zitat von ihr in sozialen Medien verbreitet wurde und hat nicht nur, also sie hat jetzt Schadensersatz bekommen von der Frau, die dieses Zitat ursprünglich verbreitet hat, aber sie geht jetzt noch weiter und möchte dafür sorgen, dass die Plattformbetreiber in der Verantwortung sind, dieses Zitat auf ihren Plattformen zu suchen und zu löschen. Und da ist sie jetzt schon in der nächsten gerichtlichen Instanz. Die vorderen Instanzen haben ihr immer Recht gegeben. Und da sieht es auch gut aus, dass dieses Urteil durchgehen könnte. Und das ist zum Beispiel auch ein Schritt in die richtige Richtung. Ja, dass man sagt, ihr habt ja die Möglichkeiten, ihr müsst es ja auch nicht händisch machen, sondern es gibt doch KI, was man dafür nutzen kann. Und damit kann man diese Informationen, falsche Informationen suchen und löschen. Ja, und wenn das Gerichtsurteil durchkommt, das wäre auch ein guter Schritt in die richtige Richtung. Aber das muss von den Gesetzgebern ausgehen oder von den Menschen, die eben das Gesetz dann auch nutzen und dagegen klagen, wie zum Beispiel jetzt die Politikerin das gemacht hat.
Solange wie es noch keine plattformübergreifende oder keine Verantwortlichkeit der einzelnen Plattformen gibt, sind wir ja alle oder eben NutzerInnen täglich weiterhin mit diesen Gesundheitsinhalten konfrontiert. Was können wir denn selbst tun, um besser zwischen fundierten Informationen und Fehlinformationen jetzt bezogen auf Gesundheitstrends oder Ernährung zu unterscheiden?
Also ich gebe da immer so drei Tipps, auf die man achten kann. Erstens, hat der oder diejenige eine Qualifikation, um über solche Themen zu sprechen? Ja, und da muss man ein bisschen aufpassen, weil zum Beispiel Ernährungsberater oder Ernährungstherapeut und so weiter darf sich im Grunde jeder nennen in Deutschland. Also wenn ich einen Wochenendkurs gemacht habe, dann bin ich schon zertifizierte Ernährungsberaterin. Das heißt, Qualifikation bedeutet entweder, dass ich den Ausbildungsberuf Diätologin oder Diätassistentin gemacht habe oder ein abgeschlossenes Studium, ja, was mit BSc, MSc gekennzeichnet ist. Ja, also ein Studium oder die Ausbildung Diätassistentin. Das sind die beiden Qualifikationen im Ernährungsbereich, auf die man achten kann oder dann eben Medizin studiert oder sowas in der Richtung. Dann der zweite Hinweis, auf den man achten sollte, ist, wie mit dem Thema Werbung umgegangen wird auf dem Account. Wird zum Beispiel fast in jedem Post ein Produkt beworben. Ohne dass das als Werbung gekennzeichnet ist, werden zum Beispiel oft auch ja Dosen, die man trinkt, in die Kamera gehalten oder irgendein Fitnessarmband, was ich mir gekauft habe und so weiter. Das heißt, wird Werbung gekennzeichnet und wenn bestimmte Produkte, wie zum Beispiel Nahrungsergänzungsmittel, beworben werden, erfolgt es mit einem Hinweis, dass man, bevor man diese Produkte einnimmt, seine Ärztin oder Arzt, was auch immer, kontaktieren soll. Das ist auch eine wichtige Sache. Und der dritte Punkt ist das Thema Heilsversprechen. Also immer, wenn pauschale Heilsversprechen gemacht werden, wäre ich sehr vorsichtig. Also beispielsweise, wenn grundsätzlich empfohlen werden, dass ganze Lebensmittelgruppen weggelassen werden sollen. Ja, zum Beispiel man ernährt sich glutenfrei, man ernährt sich ohne Milchprodukte und so weiter. Ja, weil das sind extrem spezifische, auch restriktive Ernährungsformen, die eigentlich, also die nur den Leuten vorbehalten sein sollten, die wirklich eine diagnostizierte Zöliakie oder eine diagnostizierte Laktoseintoleranz haben. Alle anderen Menschen können bedenkenlos Gluten und Laktose zu sich nehmen. Genau, also das immer mit dem Arzt abklären lassen. Oder wenn dann in die andere Richtung Versprechen gemacht werden, wenn du, wie in dem Beispiel, jeden Morgen Flohsamen trinkst, dann bekommst du perfekte, reine Haut oder sowas. Ja, oder die und die Lebensmittel sind krebserregend und wenn du die und die Lebensmittel isst, dann bekämpfst du den Krebs oder sowas. Also solche Versprechen werden auch gemacht. Genau, also das sind die drei Punkte, ne? Also Qualifikation, zweitens Werbung und drittens Heilsversprechen.
Vielen Dank, Frau Endres, für diese Einblicke und auch für diese handfesten Tipps. Haben Sie noch eine Sache, die Sie vielleicht unseren HörerInnen mitgeben möchten oder noch was, was Ihnen ganz wichtig wäre zu sagen am Ende?
Ja, also vielleicht noch ein weiterer Tipp, den ich immer ganz gerne gebe, ist so das Thema mentale Hygiene ein bisschen zu verfolgen. Also regelmäßig den Feed ausmisten, rigoros. Das heißt, regelmäßig einfach einen Check machen, wenn ich die Influencerin sehe und wenn ich einen Post von der sehe, wie fühle ich mich danach? Tut mir das gut? Sind das wirklich gute Tipps? Oder fühle ich mich danach eher schlecht? Fühle ich mich zu dick? Fühle ich mich hässlich? Dann einfach entfolgen, ja, also die einfach aussortieren und wirklich, wirklich genau darauf achten. Ja, wir verbringen alle sehr viel Zeit auf sozialen Medien, mindestens eine Stunde am Tag und da müssen wir einfach ein bisschen gucken, mit welchen Inhalten konfrontieren wir uns da. Ist es wirklich Inspiration, tut mir das gut oder fühle ich mich danach eher schlecht? Und wenn das der Fall ist, rigoros aussortieren oder vielleicht auch mal eine Social-Media-Pause machen, die App vom Handy löschen, vielleicht mal für ein paar Wochen und gucken, wie es einem damit geht.
Ich danke Ihnen.
Ja, gerne. Danke Ihnen.
Okay, also was nehmen wir aus dem Gespräch mit? Was auf Social Media trendet, ist noch lange keine fundierte Ernährungsempfehlung. Klar, Social Media kann super sein, um Inspiration für Rezepte oder einen gesünderen Lebensstil zu bekommen. Aber eine Studie, ebenfalls von 2022, zur Ernährungskommunikation auf TikTok, die in der Ernährungsumschau veröffentlicht wurde, zeigt, dass viele der meistgeklicktesten Videos keine wissenschaftliche Grundlage haben. Viele Leute lassen sich davon überzeugen, weil es nach einer einfachen Lösung klingt und von jemandem kommt, der genau das ausstrahlt, was man selbst gerne erreichen würde. Also, was können wir tun? Ganz einfach, skeptisch bleiben. Nicht alles für bare Münze nehmen. Und ganz wichtig ist es, Fragen zu stellen. Wer erzählt mir das? Gibt es dazu Studien? Und hat diese Person vielleicht ein Produkt, das sie verkaufen möchte? Denn unsere Ernährung sollte nicht von einem Algorithmus bestimmt werden, sondern von echten und verlässlichen Infos. Wenn ihr selbst Probleme mit dem Thema Essen oder Körperimage habt, dann haben wir euch in den Shownotes Anlaufstellen verlinkt. Das war's mit dieser Folge Fußnoten. Danke fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefallen hat, lasst uns gerne ein Abo da, bewertet uns oder teilt die Folge. Alle weiteren Infos findet ihr in den Shownotes. Die Moderation, Skript und Schnitt für diese Folge habe ich übernommen, Marlene Lang. Sendeleitung war Mona Wölpert.
Fußnoten, der politische Nachrichtenpodcast von N94.5, was diese Woche zu kurz kam.